siebter Bericht zur kohärenten Armutsbekämpfung in der deutschen Entwicklungspolitik. Sie hören Ausschnitte aus der Pressekonferenz der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung GKKE vom 3.7.2008.
So viel vielleicht.
Ja, vielen Dank, Herr Schrade. Sie haben jetzt die Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen. Bitte schön.
Vielleicht zwei Fragen. Zum einen ist dieser Bedeutungsverlust der Ausschüsse in Zeiten der Großen Koalition noch schlimmer als in Zeiten der 20 Jahre davor, in denen es halt doch auch in den Ausschüssen ein knapperes Spiel gab und gelegentlich doch es passieren konnte, dass bei kleineren Punkten die eine Seite die andere Seite bestimmte, ohne dass es zu erwarten war. Zumindest bei Ausschussempfehlungen kam das ja mal vor und heute kommt es gar nicht mehr vor. Also was macht die Große Koalition mit diesem Thema? Und zum Zweiten, wie verhält sich auch bei so einem Thema wie Entwicklungspolitik, was nun mal jetzt in diesem thematischen Spektrum doch eine begrenzte Relevanz hat, wie verhält sich die Bedeutung des Haushaltsausschusses zu allen anderen Ausschüssen? Also müsste man nicht theoretisch versuchen, als entwicklungspolitische Lobby letztlich einen Haushaltsausschuss rumzukriegen, wenn nicht die schon überzeugt ist, einen Entwicklungsausschuss irgendwie zu überstimmen.
Sie fragen mich jetzt.
Ja, oder ja. Das
Problem. Fangen Sie an.
Gut, okay.
Ja, zum ersten Thema, natürlich, das ist ein Problem, das weiß man ja von der Großen Koalition, dass da natürlich also parlamentarische Mechanismen natürlich nicht außer Kraft gesetzt werden, aber dann ein sehr einseitiges Schwergewicht kriegen können. Ich will aber nicht so weit gehen zu sagen, dass es beispielsweise unter Rot-Grün wesentlich besser war. Es gilt doch eher eben diese Grundhaltung, wer die Regierung bildet, diese Fraktionen stützen dann auch die Regierung. Ja? Ich meine, sie bilden ja zunächst selber die Regierung, dann müssen sie sie ja auch stützen, so viel ist schon klar. Ich habe jetzt ja auch mich begrenzt auf die 16. Legislaturperiode, aber bei allem, was ich höre, heißt es dann immer, ja, die Grünen beispielsweise haben jetzt gut reden aus der Opposition heraus. Als sie in der Regierung waren, haben sie selber so gehandelt, wie wir es jetzt auch tun. Also das ist, glaube ich, sehr relativ zu betrachten. Der andere Punkt, ich denke, man sollte den Einfluss, den der Haushaltsausschuss hat, wirklich nicht überschätzen. Also die Globaldaten, die vorgegeben sind, ja gerade gestern wieder, in diesem Fall die Größenordnung für die Entwicklungspolitik von 800 Millionen, die wird der Haushaltsausschuss nicht ernstlich in Frage stellen. Das ist nicht der Punkt.
Aber erst recht kein untergeordneter Ausschuss, also kein Sachausschuss. Also
nein, der Haushaltsausschuss legt außerordentlich großen Wert, Einfluss zu nehmen und sein Prestige zu spielen, ja, in diesem Betrieb. Aber er kann es nur in Grenzen. Also wenn er zum Beispiel jetzt unlängst Gelder der Entwicklungspolitik vorübergehend gesperrt hat, mit dem Hinweis, hier muss erstmal der Bundesrechnungshof prüfen, ob Budgethilfe wirklich so wirkt, wie das BMZ das behauptet, dann wäre das ein solcher Vorgang, nicht? Das war ja auch ein nicht mal geringer Betrag mit 100 Millionen, aber der Haushaltsausschuss ist nicht derjenige, der einen solchen Betrag vollständig kassieren würde.
Möchte jemand noch ergänzen?
Ja, Herr Wanners. Ich würde gerne zu dem Stichwort Große Koalition darauf verweisen, dass wir an dem anderen Thema, an dem wir auch regelmäßig dran sind, nämlich dem Rüstungsexport, wir das Faktum festgestellt haben, dass die letzten drei Berichte, also in der Zeit der Großen Koalition, nicht debattiert worden sind, dass die Regierung sozusagen ihre eigenen Berichte nicht zur Debatte gestellt hat, beziehungsweise das Parlament sie nicht aufgegriffen hat bisher. Und das zeigt ja doch schon, dass die sehr starken, breiten Machtverhältnisse im Parlament eher eine sedierende Wirkung haben auf kritische Themen. Also das wäre so ein konkretes Beispiel, wo man das festmachen kann. Wobei ich denke, diese Frage der Kohärenz, da sind ja schon die Themen Rüstung, Energie, Klima, das ist ja ein Feld, was zunehmend im Zusammenhang gesehen werden muss.
Vielleicht zu der Frage Verhältnis und Rolle, also Verhältnis Haushaltsausschuss und entwicklungspolitischer Fachausschuss. Ich würde erstmal Herrn Schadi recht geben, dass, was jetzt die großen Ziffern angeht, das war ja auch im vergangenen Jahr so, die Regierung sozusagen die Richtung vorgibt. Vor Heiligen Damm hatte die Kanzlerin 750 Millionen mehr angekündigt und die wurden dann auch beschlossen. In diesem Jahr sind dann nochmal 800 Millionen, wenn man alles zusammennimmt, draufgekommen. Das ist der Vorschlag der Bundesregierung. Das wird grosso modo so beschlossen werden. Davon gehe ich auch aus. Also insofern ist das jetzt tatsächlich nichts, woran das Parlament groß was ändern wird. Es sei denn, es würde noch was draufsatteln wollen, aufgrund der Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist. Das ist natürlich aber auch die Vorgabe, unter der sozusagen die Regierung insgesamt steht. Sie ist Verpflichtungen eingegangen bei verschiedenen internationalen Konferenzen und sieht sich, ich sage Gott sei Dank, nun auch gedrängt und genötigt, diesen Zusagen zu entsprechen. Das tut sie zwar nicht ganz, das wissen wir, aber sie hat zumindest einen großen Schritt getan. Das muss deutlich anerkannt werden. Dennoch, glaube ich, spielt der Haushaltsausschuss immer wieder bei bestimmten Einzelfragen eine zum Teil entscheidende Rolle, die er dann auch gerne wahrnimmt, ohne die Fachkollegen dabei zu konsultieren oder einzubeziehen. Das ist so, das mag man bedauern und das wäre bestimmt auch in das, was wir tun würden, weil wir schon finden, dass wenn Kohärenz etwas ist, was man politisch anstrebt, es eigentlich keinen Sinn macht, dass ein Ausschuss für sich sozusagen dann entscheidet, weil er aus irgendeiner vermeintlich höheren Einsicht zu anderen Erkenntnissen kommt. Das war bei der Frage der Budgethilfe so, das ist nicht näher fachlich diskutiert worden. Das zeigt sich an verschiedenen anderen Punkten. Es gibt auch starke Vorbehalte, aber die werden zum Teil wieder auch von den Fachpolitikern geteilt, dass man nicht so viel multilateral ausgeben solle und so weiter. Also ich denke, in Einzelfragen spielt der Haushaltsausschuss oft eine entscheidende und wichtige Rolle. Und von daher würde ich Ihre Schlussfolgerung zustimmen, und das tun wir ja zum Teil auch, dass wir immer wieder auch mit den Haushältern sprechen und sie zu informieren versuchen, in dem Sinne, wie wir das für notwendig halten.
Also vielleicht eine kleine Ergänzung. Ich denke, gerade unter dem Gesichtspunkt der Frage Kohärenz oder Inkohärenz sind die Differenzen, die es beispielsweise dann mit dem Agrarausschuss gibt oder mit dem Wirtschaftsausschuss, ungleich größer als die mit dem Haushaltsausschuss.
Sie hatten auch noch eine Frage.
Ich habe eine Frage an den Kollegen Schadi zur Methodik. Basiert diese Studie im Wesentlichen auf so einer Art, ich sag mal, Inhaltsanalyse? Welche Themen haben es auf welchem Wege ins Plenum geschafft? Und die sich daran anschließende Frage, die ich da durchaus in dem Zusammenhang sehe, die richtet sich insofern auch an die Hamler und Reimers. Sind Sie im Gespräch oder suchen Sie das Gespräch mit dem, in dem muss man ja sagen, 600 Abgeordneten? Nein, aber beispielsweise jetzt auf der Basis dieser Studie und wenn es dieses Gespräch möglicherweise schon gibt, welche Resonanz gibt es da?
Wollen Sie beginnen, Herr Schnadi? Das war die erste konkrete Nachfrage.
Ich habe es schon angedeutet, das meiste läuft informell. Das heißt, ich habe zunächst auch einfach mal hineingehört in zahlreichen Gesprächen, wie muss man sich das vorstellen. Ich hatte dann allerdings natürlich sozusagen das Problem, weil das alles ja weich blieb, oder unter drei sozusagen, wie setze ich das um? Und bin ja dann wieder verwiesen worden eben auf das, was dokumentiert ist, also in Papierform vorliegt. Ich habe deswegen den Weg gewählt, jetzt einfach systematisch mir selektiv aus der Vielzahl von Anträgen, das waren eben in der Zeit seit Ende 2005 bis Ende 2007 rund 150 entwicklungspolitisch relevante Anträge, diejenigen rauszusuchen, an denen ich zeigen kann, was ich zuvor informell gehört hatte. Ja, also dieses Verfahren, wann kommt ein interfraktioneller Antrag zustande, warum und wie werden Anträge der Opposition, selbst dann, wenn sie inhaltlich sinnvoll sind, abgelehnt, wie nah oder fern sind Anträge, die bereits eine Drucksachennummer haben, der Koalitionsfraktionen dem Regierungshandeln. Ja. Sie fragten ja mich schon jetzt im Vorfeld, gibt es zum Beispiel eine Verbindung zwischen G8 Japan jetzt in diesen Tagen und den Entscheidungen rund um Heiligen Damm. Da gibt es im Vorfeld von Heiligen Damm Anträge der Regierungsfraktionen, die es durchaus lohnt, jetzt kurz vor Japan sich nochmal anzusehen. Denn die Regierungsagenda von Frau Merkel, die war ja zunächst recht vage. Ausformuliert hat das das Parlament. Ja? Aber eben nicht jetzt sozusagen autonom und unabhängig von der Regierung, sondern entlang dem, was die Regierung sich selber auch schon gewünscht hat. Diesen Antrag, das ist die Drucksachennummer, ich habe es mir extra mitgebracht, die Drucksachennummer 16-4160, den lohnt es wirklich vor Japan jetzt nochmal zu lesen. Und auch dann zu fragen, beharren, pochen eigentlich die Regierungsfraktionen auf dem, was sie da selber aufgeschrieben haben. Ja? Es gibt zu G8 Japan bis jetzt keinen Antrag der Regierungsfraktionen, die halten das nicht für notwendig. Es gibt zwei Anträge, einen von der FDP und einen von den Grünen, die jetzt auf unterschiedliche Aspekte kommen. Also bei FDP ist es die Nahrungsmittelkrise, bei den Grünen hauptsächlich Umweltfragen. Aber das ist eigentlich sehr interessant zu sehen. Nur diese Anträge wiederum kommen aus der Opposition und bleiben deswegen vollständig wirkungslos.
Herr Reimers, haben Sie einiges zu den Reaktionen
besprechen? Ja, unser Adressat, den wir suchen bei Berichten wie diesen, ist einmal natürlich die Öffentlichkeit, da hoffen wir auf Ihre Mithilfe, und zum anderen das Parlament. Und deshalb streben wir nach der öffentlichen Vorstellung auch immer Gespräche an. Wir haben gerade ein Gespräch geführt über unseren letzten Rüstungsexportbericht, den wir im Dezember vorgestellt hatten. Das hat im späten Frühjahr stattgefunden. Und wir haben den letzten Kohärenzbericht diskutiert mit Abgeordneten und werden das auch für diesen anstreben. Unmittelbar nach der Sommerpause. Ja. Mhm. Also es kommen etliche Abgeordnete aus verschiedenen Ausschüssen. Wir laden da ja durchaus im Blick auf Kohärenz auch unterschiedliche Leute ein. Die Beteiligung ist in Ordnung und man diskutiert, ohne dass man sagen kann, das wird eins zu eins dann übernommen, was wir vorschlagen. Aber die Parlamentarier sind schon bereite Gesprächspartner für unsere Anfragen.
Vielleicht kann man Folgendes noch ergänzen. Dieser jetzige Bericht ist im Grunde dadurch zustande gekommen, dass wir auf den letzten Bericht aus dem Parlament eine ziemlich kritische Rückmeldung bekommen hatten, weil es da eine Passage gab, die sich etwas kritisch zum Parlament geäußert hat. Und das war uns dann Anlass zu sagen, da müssen wir mal das ein bisschen genauer angucken. Und das haben wir mit diesem Bericht jetzt getan. Von daher, glaube ich, wird das bestimmt eine ganz animierte Debatte werden. Da denke ich, wird wirklich was zustande kommen.
gut, aber dennoch werden wir im nächsten Jahr ein anderes Thema wählen. Herr Murnert.
Ich habe eine Frage, die über das Parlament hinausgeht. Der Bundestag ist ja nur formal Herr seiner Ausschussstruktur. Die Organisationshoheit liegt ja faktisch bei der Exekutive, weil die Bundesregierung die Ressource ja zuschneidet und das Parlament das dann nachvollzieht. Wo es um Kohärenz geht, mit der Kohärenz wird ja auch, ist da ein wichtiger Gesichtspunkt, wird da häufig angenommen als Argument für die Zusammenlegung des Auswärtigen Amtes mit dem Entwicklungsministerium. Wie steht denn die GKKE zu einer solchen, zu solchen Vorschlägen? Sind Sie der Meinung, dass das Ministerium muss unabhängig bleiben, weil es dann eine höhere Durchschlagskraft hat? Oder
also bisher war die vorherrschende Meinung in der GKKE immer, dass wir ein eigenständiges Entwicklungshilfeministerium brauchen, weil die Gefahr doch bei uns als groß eingeschätzt wird, dass wenn es integriert würde in ein großes Außenministerium, dann doch eher die auch nationalstaatlichen Interessen vor Entwicklungsakzente treten könnten und umgekehrt auch in Bereichen, ja, das auch nicht nur Förderung, sondern auch der Ausschuss von Förderung sich stärker, ich würde nicht sagen nach Sachfremden, aber doch nach nicht primär entwicklungsorientierten Zielen orientieren würde.
Ja, das ist, glaube ich, unisono die Auffassung. Ich weiß nicht, ob das jemand noch unterstreichen will, aber dem haben wir eigentlich wenig hinzuzufügen. Wir betrachten mit großem Interesse und werden es vielleicht auch aufgreifen, die Tendenz, dass zunehmend ja auch oderfähige Mittel an andere Ressorts gegeben werden. Und die Frage, ob sozusagen bei der Verwendung der Oder-Mittel eben im Umweltministerium, auch im Auswärtigen Amt, Gesundheitsministerium auch, sagen eine Logik angelegt wird, die sozusagen der dezidierten Entwicklungslogik entspricht, oder ob da jetzt einfach nur Gelder in Entwicklungsländer gegeben werden, ohne dass man auch genuin Entwicklungsvorhaben damit anstrebt oder nachweisen kann, dass sie an Entwicklungslogik verpflichtet werden. Das ist, glaube ich, eine der spannenden Diskussionen, die, die vor uns liegen.
Kleine Ergänzung vielleicht dazu. Es wird erwähnt in dem Bericht, diese Taskforce Afghanistan, wo man sagen kann, das ist jetzt ein sehr ordentlicher Kohärenzversuch gewesen, also auf diesem Feld. Es gibt aus dem Parlament heraus informell bislang noch die Anregung, auch eine ODA-Taskforce zu bilden. Das wäre erneut ein Ansatz, eben Kohärenz über die Ausschüsse hinaus zu schaffen. Ich meine, das wäre sicher was, was man sehr begrüßen könnte, nicht?
Sehr gut. Insofern ist das schon auch ein Stück Sache des Parlaments, seine Aufgaben zu organisieren. Also natürlich ist da eine gewisse Vorgabe durch die Regierungsstruktur, aber ich erinnere an die Enquete-Kommission, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie jetzt hieß, zur Globalisierung, die Hans-Ulrich Weizsäcker damals geleitet hat, die ja nun explizit auch der Versuch war, mal diesen großen Komplex in einer kohärenten Gesamtschau anzugehen. Da wäre natürlich jetzt auch interessant zu sehen, hinterlässt so etwas dann weitere Spuren im parlamentarischen Geschäft oder bleibt das eine Eintagsfliege? Also unser Petitum ist ja, dass die Relevanz solcher übergreifender Themen stärker gesehen wird und auch strukturell angemessener darauf reagiert wird im Parlament.
Frau Sulz. Ja, meine Frage ging eigentlich in die ähnliche Richtung bei einem Monat. Macht es überhaupt immer Sinn, Entwicklungspolitik auf breitere Ebenen oder in den Ausschuss zu bringen? Oder läuft man nämlich auch ein bisschen Gefahr, weil ja Entwicklungspolitik auch relativ viel Fachwissen voraussetzt und viel Abgeordneten einfach auch relativ fremd ist, dass man dann zwar zu breiteren Debatten kommt, aber eben auf Kosten der Inhalte, also sage ich mal eher so Frau Geldorf-artige Verkündigungspolitik bekommt, was von vielen gefällt, aber dann.
Ja, wer will sich da provozieren lassen?
Nein, das ist eine völlig richtige Beobachtung. Ja, also dort, wo es solche Äußerungen im Parlament gibt, bleiben die oft hinter dem Denkbaren sehr deutlich zurück. Das ist richtig. Andererseits haben die Ausschüsse schon auch jeweils Mitglieder benannt, die sich speziell um entwicklungspolitische Fragen kümmern sollen und dieses auch tun. Also das ist dann eigentlich eine Tendenz, die sollte man unbedingt verstärken. Man wird nicht von jedem Ausschussmitglied bei diesen 600 Abgeordneten erwarten können, dass er das ganze Spektrum der Themen vor Augen hat. Aber jeder Ausschuss sollte einige Leute haben, die was von der Sache verstehen und die dann auch vorschicken können.
Vielleicht nur noch eine allgemeine Ergänzung. Im menschlichen Leben ist das Verhaltensmuster wir und die eine sehr starke Prägung, hat sehr stark prägende Kraft. Und sozusagen, solange eben die Entwicklungshilfe nur von einer bestimmten Gruppe als unser Thema gesehen wird, ist eben die Kraft auch begrenzt. Also wenn mehr Ausschüsse das als ihre auch für sie wichtige Frage erstmal identifiziert haben, dann wird es für die Entwicklungspolitiker leichter.
Eine kleine Ergänzung vielleicht in dem Punkt noch. Pardon. Die kleinen Fraktionen haben es in diesem Punkt in gewisser Weise sogar leichter. Also nicht, was die Kompetenz angeht, aber die Vernetzung. Die müssen ja in mehreren Ausschüssen. Jedes dieser Mitglieder muss in mehreren Ausschüssen sitzen.
Ich bin noch auf die jetzt aktiven Ausschussberatungen, die anstehen. Sie hatten die sogenannten 800 Millionen Euro und darauf hingewiesen, dass aber wegen der Einberechnung der Rodermittel letztlich, ich weiß, 650 oder 650 Millionen Euro nur im BMZ-Etat sozusagen angesiedelt sind, die anderen eben in weiteren Ministerien. Was kann denn jetzt während der kommenden 6 Monate bis zur Verabschiedung des Haushalts dann noch passieren oder was sollte dann noch passieren? Können die Ausschüsse den Anteil dessen, was beim BMZ abgebucht wird oder einsortiert ist, noch irgendwie stärken zulasten der anderen Häuser? Oder wenn, geht es um den Gesamtbetrag oder was wäre da zu erwarten?
Also, wenn ich. Ich würde eigentlich annehmen, dass das im Wesentlichen so bleibt. Da werden sich keine großen Verschiebungen ergeben. Ob das dann noch ein paar Euro hin und her geschoben werden, das will ich nicht ausschließen. Aber die großen Blöcke, die bleiben. Die spannendere Frage ist dann eben tatsächlich die Herr Hambrink gerade ansprach. Werden die Gelder nach ungefähr gleichen Kriterien und Maßstäben verausgabt? Das betrifft insbesondere die Mittel, die das Umweltministerium bekommt. Das ist ja der zweite große Batzen neben dem Anteil, den das BMZ bekommt. Und das sind Gelder vor allem für Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern und Biodiversitätsschutz und Anpassung an Klimawandel auch in Entwicklungsländern. Da ist die Frage der Kohärenz ganz elementar und vor allem auch auf der operativen Ebene gegeben. Da geht es jetzt gar nicht so sehr auch um politische Grundsätze, sondern um operative Effektivität. Das gilt es zu beobachten. Ich denke mal, vieles wird da über die GDZ umgesetzt werden. Von daher ist eine gewisse Kohärenz gegeben. Was das wieder bedeutet, muss man dann auch nochmal sehen. Aber also wie gesagt, ich denke, im Großen und Ganzen wird sich an diesen Zahlen, die wir jetzt gestern gehört haben, vermutlich nichts mehr ändern.
Dazu war dann wahrscheinlich auch die Kompromissbildung zu schwierig, als dass ein Haus sich da nochmal etwas rausbrechen lässt von den. Es müssten ja die Parlamentarier der eigenen Partei sein. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Gibt es noch weitere Fragen? Dann sind wir am Ende einer interessanten Diskussionsrunde. Herzlichen Dank dass Sie gekommen sind und einen schönen Tag noch.